Ja, dann herzlich willkommen nochmal an alle, die so zahlreich den Weg gefunden haben hier in den Workshop, den wir übertitelt haben: Der Hightech-Kapitalismus in der großen Krise. Mein Gesicht kennt ihr jetzt schon. Ich bin Alban Werner vom Bundessprecherinnenrat der Sozialistischen Linken, der sozusagen verantwortlich ist für diese Sommerakademie. Neben mir sitzt Professor Dr. Wolfgang Fritz-Hauck. Bei dem wir sehr uns gefreut haben, dass er uns zugesagt hat, zu referieren bei dieser Sommerakademie. Ich möchte ihn kurz vorstellen, also für alle, die Wolf Hauck noch nicht kennen. Ich kann wirklich nur sozusagen wichtige, ganz, ganz wichtige Punkte irgendwie nennen aus seiner politischen und wissenschaftlichen Biografie, sonst würde das ein eigenes Referat werden. Wolf Hauck ist Mitherausgeber einer der langlebigsten marxistischen Zeitschriften, die es in Deutschland und Europa gibt, nämlich Das Argument, die auch heute weiterhin erscheint, ist Mitbegründer und auch weiterhin Vorsitzender vom INKRIT, ne, vom Institut für Kritische Theorie, das das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus herausgibt, das HKWM, das ich allen ganz warm ans Herz legen möchte. Und unter anderem ihm verdanken wir auch die deutsche Ausgabe der Gefängnishefte von Antonio Gramsci, also eine der wichtigsten Grundlagen auch im westlichen Marxismus, wenn man das so nennen möchte. Also das nur als einige der ganz wichtigsten Eckpunkte aus der wissenschaftlichen, politischen Biografie von Wolfgang Fritz-Hauck. Und er ist auch seit Gründung der Linken 2007 Mitglied auch unserer Partei, was uns sehr freut. Wolf Hauck hat sozusagen zu diesem Thema, zu dem er referiert, auch ein Buch geschrieben. Ich halte das mal kurz hoch. Hightech Kapitalismus in der großen Krise. Also für alle, die das Thema vertiefen wollen, dem kann ich das ans Herz legen. Und ich habe mit ihm besprochen, dass er circa eine Dreiviertelstunde referieren wird und dann können wir im Anschluss einsteigen in Fragen an ihn und in die Diskussion. Ist das für alle soweit in Ordnung? Ich vernehme Zustimmung, wunderbar. Dann Wolf, hast du das Wort?
Ja, also das Buch liegt hinten auf dem Sitz. Ihr sitzt wahrscheinlich jetzt drauf. Und, es sind zwei Bände, nicht? Der erste Band ist vom Anfang des Jahrhunderts und der zweite 8 Jahre später. Der sollte eigentlich anders werden, aber dann kam die große Krise. So, und das ist jetzt auch gleich die Fragestellung. Was heißt große Krise? Das definiere ich ganz kurz mit einem Zitat von Elmar Altvater, der nicht viel Worte macht und die Sache ganz präzise umschreibt. Unter großer, im Unterschied zu konjunktureller Krise, verstehe ich eine strukturelle oder Formkrise, die als solche nie nur eine ökonomische, sondern immer auch eine gesellschaftliche Krise ist und die die Formen stört, in denen sich Hegemonie reproduziert. Sie leitet einen umfassenden Restrukturierungsprozess ein, der alle gesellschaftlichen Bereiche, das insgesamt von Politik und Ökonomie, und infolgedessen die Strukturen kapitalistischer Vergesellschaftung. Und wir können eigentlich noch ergänzen und insgesamt die Lebensweise, ja sogar die Psychologie, den Typus des Verhaltens, der für durchschnittlich normal gilt, ziemlich radikal verändert. So, also das wäre Definition, operative Definition, warum große Krise. Und in Deutschland gibt es viele, die schlafen und meinen, die Krise sei vorbei. Aber ich lebe in Spanien. Dort schreiben wir etwa das Jahr 1930. Die bisherige Politik zerfällt. Die Städte sind voller leerstehender Geschäfte. Das Angebot in den Läden hat sich verringert. Es ist eine Depression, eine schwere gesellschaftliche Krise. Wer in Griechenland lebt, würde wahrscheinlich Ähnliches. Und wer in den anderen etwas randständigen Zonen Europas lebt, die verkleinen, noch relativ florierenden Zone, mit der Bundesrepublik als der Potenz in der Mitte anscheinend kraftstrotzend, aber mit exponentiell wachsendem Prekärsektor und so weiter und so fort. So. Damit man gleich sieht, dass diese, und ich springe gleich aus meiner Ordnung heraus, in den nächsten Punkt, was ist eigentlich in These? Die normale Antwort, die Linke geben, ist finanzmarktgetriebener Kapitalismus. Es ist nicht ganz klar, was das bedeutet. Meint es, dass der Finanzmarkt die Obermacht hat und alles sozusagen dem Finanzmarkt unterworfen ist? Aber wie kommt es dann, dass das Problem der Europäischen Zentralbank darin besteht, dass sie die Zinsen praktisch auf Minus gesetzt hat, denn sie sind jetzt unterhalb der Inflationsrate, und dennoch wirkt es nicht. Das heißt, es ist genau umgekehrt. Es ist eine Geldflut, die versucht, Konjunktur anzutreiben. Finanzmarktgetriebener Kapitalismus, also man müsste sagen, geldpolitikgetriebener Versuch, die Konjunktur anzuschieben, und sie springt nicht an. Also das ist die momentane Situation. Die Analyse, die Analytiker sprechen von der Wahrscheinlichkeit, dass sich eine längere Phase der Stagnation anschließt, in einigen Ländern mit Deflation. Deflation ist, das klingt gut, aber das ist das Schrecklichste, was einer Wirtschaftspolitik passieren kann. Also die Krise ist immer noch drin und man weiß es nicht. Und die, wenn ihr die Wirtschaftsseiten der Frankfurter Allgemeinen anseht, seit Wochen vergeht eigentlich kein Tag, in dem nicht gewarnt wird, dass sich bereits wiederum die Blasenökonomie, das heißt eine spekulative Überheizung der Vermögenswerte, wie das auf den Staat, auf den Stand entwickelt hat, der etwa im Sommer 2008 dann vor dem Zusammenbruch existiert hat. Also es ist durchaus möglich, es ist ganz unsicher die Lage. Die Bundesrepublik hat eine Sonderrolle aus verschiedenen Gründen. Das wäre ein eigenes Thema, ein interessantes Thema für Industriepolitik und so weiter. Aber ich beschränke mich auf den Punkt, die Bundesrepublik ist praktisch die Schwester von China. Das ist ein Überproduktionsland, was durch Export sozusagen selber eine Sonderkonjunktur hat, aber gleichzeitig, weil sie mehr exportiert als importiert, und zwar chronisch, auf der anderen Seite Defizite mit erzeugt. Jedenfalls sie ist Teil einer groß globalen Großwetterlage, genau wie China, und ist also eine Insel der Seligen, die Teil des Weltunheils ist, in gewisser Weise, ja, vom Standpunkt der anderen gesprochen. In Europa ganz extrem. Wenn ich mir die Kurven ansehe, die die Weltbank und andere Institutionen gemacht haben über die Situation in Europa, dann sieht das immer so aus, wenn Deutschland so macht mit irgendwas, macht Spanien so. Spanien ist sowas wie ein kleines Amerika in Europa. Also wir hatten auch einen Bauboom, eine riesige Baukonjunktur, die eine Scheinblüte hervorgerufen hat, die einen fast total Zusammenbruch nach sich gezogen hat. Also so viel. Es könnte aber sein, dass dieser Zusammenbruch auch in China droht. Das kann man sagen, bisher verbietet die Partei die Krise. Aber wie weit das geht, wie lange das geht, ist ja die Frage. Denn sie haben einen riesen Überhang an Immobilienspekulationen und so weiter und so fort. Und die Banken sind zum Teil, also nach den Kriterien, die man jetzt versucht anzuwenden, hoffnungslos in der Krise. Es könnten also zwei Krisen zusammen oder zwei Krisenelemente zusammenschließen. Gut, also die Situation, die Krise ist also nicht beendet. Und okay, jetzt also was ist in Krise? Finanzmarktgetriebener Kapitalismus. Ich glaube, das sollte man sich nochmal überlegen. Da fehlt offenbar fehlen ein paar Parameter, die die Wirklichkeit bestimmen. Es ist eine populäre Kategorie, weil man kann die Leute gern aufbringen gegen den Finanzmarkt. Und dann sagen Sie, also dann haben wir doch den realen Kapitalismus. Aber was soll denn das eigentlich genau heißen? Ist etwa der Finanzmarkt nicht der Kapitalismus? Kommt der Finanzmarkt dem Kapitalismus von außen? Aber das ist unsinnig. Der Finanzmarkt ist nichts anderes als die Form, in der sozusagen der Kapitalismus aus- und einatmet. Das kann sich relativ verselbstständigen oder relativ momentan verselbstständigen, dann wird wieder zurückgezogen. Das ist eine Einheit. Und wenn man glaubt, der Finanzmarkt spekuliert und der güterproduzierende Teil des Kapitalismus spekuliert nicht, dann hat man überhaupt gar nichts verstanden vom Kapitalismus. Alles kapitalistische Geschäft oder alle Spekulation beruht auf Differenzgeschäften. Das heißt, dass man etwas machen kann, was vorteilhafter ist als etwas anderes als, und was man gegen das, was andere machen, ins Feld führen kann und auf die Weise das eigene Territorium expandieren kann. Ich hoffe, das ist irgendwie klar. Das spekulative Element ist ein Grundelement. Wer Autos baut, spekuliert genauso und muss es, wie wer am Weltfinanzmarkt versucht, Geld, was Kapital werden möchte und muss, weil es ja sonst wertloser wird, irgendwo anzulegen auf eine ertragbringende Weise. Also nochmal, die Situation ist eigentlich eher die, es ist eine Wirtschaftspolitik, die verzweifelt versucht, die Nachfrage zu stärken, die versucht, das Kreditwesen zu beleben, die zur Verschuldung einlädt. Das ist genau die Situation vor 2008. Das war die Politik der amerikanischen Regierung vor allem. Verschuldung erleichtern, die Banken drücken, dass sie das mitmachen. Also eine Art finanzpolitisch über den Konsum konjunkturantreibende Wirtschaftspolitik. Ne? Diese Situation sind wir in gewisser Weise jetzt wieder. Jetzt aber, warum spreche ich von Hightech-Kapitalismus? Da brauche ich ein paar, also das ist meine Frage, was ist eigentlich in Krise? Ne? Da sind wir bei dem Kapitel 2. Und da brauche ich ein paar klassisch ökonomiekritische Kategorien, von denen ich nicht weiß, ob Sie noch alle parat haben. Bei denen, die Sie parat haben, entschuldige ich mich, dass ich Eulen nach Athen frage. Also wir brauchen, dieses Wort hat der Marx in die menschliche Sprache gebracht, der Produktionsverhältnisse, dieses Wort fand er schon vor, das findet er bei Adam Smith und anderen. Produktionsverhältnisse sind die Verhältnisse, die wir in der Produktion und Reproduktion unseres Lebens gesellschaftlich eingehen. Also die Dominante bei uns ist Lohnarbeit und Kapital, aber wie jede Gesellschaft hat auch unsere eine Mischung unterschiedlicher Produktionsverhältnisse. Wir haben Handwerk, wir haben Selbstständige und so weiter und so fort. Dann gibt es Produktivkräfte und ich habe einen Strich dazwischen gemacht, wie einen Bruch, um zu sagen, das ist jetzt nur eine Metapher, das ist nicht Mathematik. Entschuldige, hier der.
Ich hätte das nicht angenommen.
Das soll Hierarchie ausdrücken. Das ist die Herrschaft. Ja? Und das ist das Beherrschte.
Wolfgang, könntest du mich vielleicht daneben stellen? Dann können die
aber gerne. Ja, ja. Ich kann es auch.
Du kannst einfach so stehen lassen, wie es ist, sondern einfach nur daneben stellen.
Ja, ja, das ist auch der Seite. Ja. Genau. Also, die muss ich auch selber manchmal sehen, damit ich noch weiß, wovon ich rede. Ja. Es ist ganz wichtig, dass man das nie vergisst, dass die Produktivkräfte das Beherrschte sind. Aber andererseits, die herrschende Seite überhaupt nichts machen kann, was nicht die Produktivkräfte liefern. Deswegen spreche ich vom Möglichkeitsraum. Produktivkräfte machen einen Möglichkeitsraum auf. Der ist ganz unbestimmt. Also ein Messer kann töten oder kann Brot schneiden oder kann und so weiter. Die Frage ist dann, wie sind die Selektionsmechanismen, die aus einem Möglichkeitsraum auswählen, was realisiert wird
und was nicht realisiert wird. Ne? Und da kann man gleich eine wichtige These anfügen. Klar, dass kapitalistische Verhältnisse, ich gebe mal ein Beispiel. Wir sind ja jetzt an der Schwelle zu der sogenannten Industrie 4.0. Das bedeutet ein weiterer Schub der Ersetzung von lebendiger Arbeitskraft durch Gerätschaften. Das bedeutet weitere Arbeitslosigkeit. Das bedeutet, dass der größte mögliche Reichtum, den es gibt, nämlich verfügbare Zeit, wächst. Jetzt kann man aber diesen größtmöglichen Reichtum für alle nicht nutzen, weil der Selektionsmechanismus der herrschenden Seite via Konkurrenz erzwingt, dass ganz im Gegenteil, also diese Chance, mehr verfügbare Zeit für alle zu haben, genutzt wird als Druckmittel gegen die, die Arbeitsplatz haben, länger zu arbeiten, billiger zu arbeiten und andererseits die Zahl derer, die Arbeit haben, zu verringern und dadurch in der Konkurrenz gegen solche Kapitale, die das noch nicht mitmachen können, zu siegen und die unterzubuttern. Und das ist im Grunde der Mechanismus. Das heißt also, und jetzt die These, für eine Gesellschaft gibt es keinen größeren Fluch als nicht realisierbare Chancen. Denn dieser Fluch, dass wir diesen Reichtum, potenziell verfügbare Zeit für alles zu haben, in Massenarbeitslosigkeit und in abhängig davon auch in Absatzkrisen, in Staatsfinanzkrisen und so weiter verwandeln, gebiert den Krieg und zerstört die Demokratie. Also das ist gleichzeitig das Allerbeste, was es geben könnte, was die größten Gefahren, die es geben kann, hervorragend. So, das wäre die Generalsituation. Dazu brauche ich diese Begriffe, dass man die aussprechen kann, es wird irgendwie verstanden, was damit gemeint ist. Wichtig ist auch noch, dass man sieht, dass von diesem Möglichkeitsraum wird einiges teils vom Kapital her geboten in den Konsumraum genommen. Also zum Beispiel, dass hier wahrscheinlich niemand mehr ist ohne Tablet oder iPhone oder ohne irgendwas ähnliches, was sich innerhalb kürzester Zeit so durchgesetzt hat wie eine Armbanduhr oder wie ein Wasserkocher, wäre sozusagen der Punkt, wo man sieht, dass etwas, das den Verhältnissen, den Kapitalverhältnissen gemäß umfunktionierbar ist, der neuen Möglichkeiten, binnen kurzem in die allgemeine Konsumptionsweise, fast schon in die Konsumptionsnorm, also das, was normal ist. Wenn jemand kein Handy hat, ist der noch normal? eingegangen ist und die ganze Lebensweise verändert. Man kennt jetzt diesen Typ von Menschen, der den Finger gar nicht mehr von dem Ding bringt, den Daumen oder wie das ist. So, und die Mönche mit Gebetsbüchern sieht man, die durch die Straßen gehen. Das heißt, es ist wirklich so, dass die Lebensweise da mit drin ist. Ne? Es gibt also keine. Jetzt nochmal den Begriff, den ich auch verwende, ist der Begriff Produktionsweise. Das ist auch von Marx in die Sprache eingeführt. Und zwar für diesen Zusammenhang. Für diesen Zusammenhang. Und diesen Zusammenhang, sagt er, der beinhaltet einen, mindestens potenziell einen Widerspruch. Das heißt, die herrschende Seite und die beherrschte Seite, wobei aber die beherrschte Seite die ermöglichende Seite überhaupt ist. Das ist ja eine verrückte Seite, ne? Die herrschende Seite ist ein Nichts, ohne das, was sie beherrscht. Dass dieses Verhältnis, was in unserem Fall extrem widersprüchlich ist, das heißt, wir können immer weniger dessen, was möglich ist, realisieren. Und das Realisierte wird eigentlich auch immer gefährlicher. Dieses Widerspruchsverhältnis definiert Marx als Produktionsweise. Das haben viele vergessen, das wird oft anders verwendet. Aber das ist die fruchtbarste Form, wie man das verwenden kann. Das heißt, wer von Produktionsweise spricht, spricht nicht von Technik, sondern spricht von diesem Herrschaftsverhältnis zwischen dem Kapitalraum und dem Möglichkeitsraum der Produktivkraft. So, das war schon, man muss dazu noch sagen, dass bei dieser Selektion auch kriminelle Möglichkeiten freigesetzt werden. Oftmals wird das nicht verwirklichbar. Übrigens, wie im Staatssozialismus im Osten war das auch so. das Ziel in Wirklichkeit, die es an sich gab, ja, aber dieser Status ist nicht so wirklich, die eigentlich sozialistische Möglichkeit, nämlich dass Leute in der Gesellschaft selber initiativ werden, sich genossenschaftlich zusammenschließen, nicht auf Befehl haben, dass das zur Kriminalität wurde. Das kann also auch passieren, dass die kriminelle Selektion aus dem Möglichkeitsraum stattfindet. Ne? Ihr alle seid wahrscheinlich schon mal affiziert worden von einer dieser Möglichkeiten auf eurem iPhone. Wenn euer iPhone verklagt wird, wird irgendeine Bande, die das dann nutzt, ein Heer von, oder euer Computer, ein Heer von Computersklaven euch ausspionieren zu lassen und weiß ich was. Man kann es aber subversiv, alternativ verwenden. Die Linke dieser Welt versucht auf ihre Weise zu realisieren, was an Möglichkeitsraum drin ist, dass zum Beispiel diese neue Infrastruktur, die in den 90er Jahren innerhalb von 10 Jahren zu einer Weltstruktur geworden ist, nämlich das Internet, wirklich genutzt wird, als das, was es eigentlich möglich bietet. Einen ungeheuren Informations- und Kommunikationsraum, der, wie wir jetzt wissen, ein ungeheurer Kontrollraum geworden ist. So, das zu den Begriffen, die ich verwende, von denen ich hoffe, dass sie dann irgendwie brauchbar sind.
Entschuldigung. Ja, Grüne. Ich kann das von hier hinten nicht lesen.
Möglichkeitsraum. Konsum. Konsumtiver Gebrauch, kapitalgerechter Gebrauch. Und es ist lächerlich, was ich hier mache. Ich entschuldige mich. Ich müsste natürlich mit diesen Methoden, mit denen ich nicht arbeiten kann. Ich bin zu alt, ich bin beinahe 18. Da ist man nicht dran gewohnt, dass man alles mit... Und zumal da nicht eine Lebenserfahrung steckt, je mehr PowerPoint, desto weniger Gedanken. Aber hier zählt der Gedanke.
Meistens sind ja eher fast in deinem Alter als in dem, von daher würde ich sagen, passend. Triffst du genau den Geist der Zeit? Genau. Ich habe euch gerade mal wunderbar beeilt.
Also, was ist denn Krise? Deswegen, ich spreche deswegen von Hightech-Kapitalismus, weil das spezifische Gebilde, was jetzt in Krise ist, ist bestimmt durch ein Phänomen, ich hoffe, ich habe das hier, ja. Durch die Leitproduktivkraft der Informationstechnologie. Es gibt eigentlich kaum mehr Technen, die angewandt werden, die nicht in irgendeiner Weise verbunden sind. Es gibt sicher noch Reste. Aber meine Lebensgefährtin Friggerhaus hat in den 70er, 80er Jahren die Genesis der Automation in der Bundesrepublik erforscht. Aus der DDR kommende Behauptung, der Kapitalismus verfault und ist dazu unfähig. Nur der Sozialismus kann das. Und deswegen, konnte dann profitieren von diesen Forschungen. Und bis hin zu den Kuhstellen Ende der 70er Jahre, den Einzug des Computers verfolgt, oder im Wald bei der Sägewirtschaft, wo der Computer berechnet, wie zersägt man ein Holz, damit es den Marktansprüchen genügt und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Also das ist wirklich inzwischen quasi omnipräsent und in einer oder anderen Form omnipräsent. Leitproduktivkraft. Und viele Produktivkräfte, die wir in dieser Zeit jetzt haben, die keine frühere Generation sich hätte erträumen können, darunter auch die Industrie 4.0, bei der die Maschine mit dem Werkstück kommuniziert und gleichzeitig organisiert, vorwegnimmt und dann organisiert den Ersatz des eigentlichen Werkzeugs, das die Maschine auf das Werkstück richtet und gleichzeitig noch, ohne dass der Betrieb selber das entscheiden muss, am Markt herausfindet, wo kriege ich dieses Werkstück in preiswerter und qualitativ hochstehender Form. Das ist ein fast physikalisch beschlossenes System, was Sie im Moment zeichnen. Durch ein Joint Venture von den größten Unternehmen dieser Welt, aber viele kleine Mittelindustrie, die Nase vorne hat, ist mit drin und Max-Planck-Institut und was es alles gibt. diese Leittechnologie, diese Leitproduktivkraft hat eine ganze Gruppe von Einzelproduktivkräften oder Produktivkraftniveaus ermöglicht, die insgesamt jetzt die Gegenwart bestimmen. Und durch Konkurrenz setzen sie sich durch. Das heißt nicht total, diejenigen, die das nicht mitmachen, die werden eine Weile Lückenbüßer-Tätigkeiten noch machen, sowas wie Lohnunternehmer für andere Unternehmer werden. Deswegen das dominante Unternehmen der Zeit des Computers und des Internets ist der transnationale Konzern, dessen Tätigkeitsraum tendenziell global ist und den Formen von Kapital, die bei dieser Transnationalisierung, das heißt, dass sie dort, wo der Markt das begünstigt, ihre Dependancen haben und sich mit Hilfe der Informationstechnologie in fast echter Zeit erdumspannend koordinieren, zusammennehmen können, sozusagen. Dieser transnationale Kapitaltypus ist der herrschende und weist den anderen Formen von Kapital, die es immer noch gibt, sozusagen ihre Position zu. So, das ist das epochal Bestimmende. Der Warentypus, der jetzt auch epochal der entscheidende Warentypus geworden ist, hat die merkwürdige ontologische Eigenschaft, nur digital zu existieren. Allerdings Hardware zu brauchen, um einen praktischen Sinn zu ergeben. Die Digitalware, kurz gesprochen. Die Digitalware, im Unterschied zu anderen, zur stofflichen Ware, hat aber den Nachteil oder den Vorteil, sozialistisch den Vorteil, kapitalistisch den Nachteil, dass sie grenzenlos kopierbar ist. Deswegen wird zum neuen Front der globalen Klassenkämpfe und Imperialkämpfe die Frage des intellektuellen Eigentums. Das ist mit einer der Schlüsselfragen neben dem Kampf um Wasserfelden, Erden und so weiter, ist der Kampf um intellektuelles Eigentum entscheidend geworden. Weil der bestimmt die Macht. Und hier ist dieses Spiel, was ich vorhin schon bei diesen Produktivkraftprozessen ist das der Einsatz, um den es geht, ist zu einem großen Teil die Arbeitsproduktivität. Ökonomen sprechen oft von Produktivität und meinen etwas ganz anderes. Sie meinen die Kapitalproduktivität. Das heißt, das ist das, was sozusagen, wenn man alles das, was Sie als Ausgaben deklarieren und das als notwendige und nicht konsumtive Ausgaben deklarieren können, wenn man all das ins Verhältnis zum Gewinn setzt, etwas simpel gesprochen. Das war etwas zu simpel geworden, aber immerhin, ihr habt so ein Gefühl dafür. Dagegen Arbeitsproduktivität, das ist, wie viel lebendige Arbeit wird für einen bestimmten Produkttypus verwendet. Das ist natürlich nicht ganz leicht zu berechnen, aber das tue ich jetzt mal unter den Tisch. Das ist deswegen nicht ganz leicht zu berechnen, weil sich gleichzeitig die Produkte ändern. Und man nicht, versteht ihr, man kann nicht ein Produkt eines früheren Produktivkraftstands so einfach vergleichen mit einem Produkt des jetzigen Produktivkraftstands, weil das ja was ganz anderes ist. Aber man kann auch beim gleichen Stand kann man sehr wohl den Unterschied machen, wie viele Arbeiter sind nötig, dass ein Auto vom Band fährt. Und dann kann man nach verschiedenen Jahren kann man messen, wie die Zahl immer weiter abnimmt und dann auch den Sprüngen abnimmt. Ne? Und da unterscheiden wir dann zwei verschiedene Kapital- oder Kapitalismus-Reproduktionstypen. Den extensiven Typus, das ist der, der auf der grünen Wiese neue Maschinen bauen kann, neue Fabriken bauen kann, der die Zahl auf gegebenem Produktivkraftniveau neue Arbeitsplätze schafft. Das wäre also zum Beispiel, jetzt springe ich in das, was ich nachher eigentlich sagen wollte, rüber, wenn VW inzwischen seinen größten Markt in China hat. Und Deutschland wird relativ unwichtig für die Zukunft von VW im Vergleich zu China. Dann kann VW mit dem, was es in Wolfsburg sogar abbaut, so fing es an. Das können sie dort wieder aufbauen. Das heißt, sie können expandieren in dem Sinne, dass sie nicht gezwungen sind, gleichzeitig das Produktivkraftniveau zu erhöhen, sondern mit ihrem Produktivkraftniveau oder ihres hier vor Ort erhöhen und mit der bisherigen Anlage können sie in andere Zonen der Welt gehen. Dabei wächst die Zahl der Arbeitsplätze. Vielleicht nicht im Land, oder sie bleibt zumindest stabil, dann wächst sie aber global. Dann gibt es intensive Reproduktion. Bei der wird eine produktivkraftsteigernde Erneuerung vorgenommen. Das heißt, eine arbeitskräftesparende Erneuerung. Das heißt, wenn die entsprechend ist, dann ist das jobless growth. Arbeitsplätze stagnativer Wachstum. Arbeitsplatz stagnativer. Stagnatives Wachstum. Jobless growth. Arbeitsplatz stagnatives Wachstum. Und wenn es nun vollends in die Hightech geht, dann oder in die Produktivität folgende weitergeht, dann entsteht der Typus des Job Loss Growth, also des Arbeitsplatzabbauwachstums. Arbeitsplätze Abbauwachstum, Job Loss Growth. Das ist nicht ganz neu. Also dazu hätte man noch keinen Computer gebraucht, denn den Begriff, der jetzt daraus nötig wird, Jobless Growth, das definiert man so, dass die Zahl der durch eine neue Technologiegeneration neu geschaffenen Arbeitsplätze kleiner ist als die Zahl der durch die neue Technologie abgeschafften Arbeitsplätze. Das, die Definition ist von Lederer und stammt aus den 30er Jahren, wenn ich mich recht entsinne. Das ist also nichts brandneues. Immerhin, es stammt aus der großen Wirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts. Ne? Der großen Krise des 20. Jahrhunderts. Das war mein erster Begriff, große Krise. Jetzt sind wir wieder in einer großen Krise. Und jetzt spreche ich von hochtechnologischer Arbeitslosigkeit. Das ist eine kleine Modifikation an den Lederschen Begriff, weil das einfach die Bedingungen unter der Herrschaft der neuen Leitproduktivkraft der Informationstechnologie meint. Übrigens, die Informationstechnologie, müsste ich vielleicht auch noch sagen, die hat ermöglicht, dass wir Wirklichkeitsräume überhaupt erstmals für menschliche Erkenntnis und praktische Bearbeitbarkeit erschlossen haben, die vorher vollkommen unzugänglich waren. Was kann das sein? Das kann etwas sehr Kleines sein. Das kann etwas von großer Zahl sein. Eine Zahl, die so groß ist, die so viele Operationen verlangt, dass zwei Lebzeiten nötig wären, um einen Akt zu berechnen. Heute ist es eine Frage von, das heißt, sowohl im Großen, im Kosmischen, als auch in der Mikrowelt, dafür steht zum Beispiel die Genetik, in der Mikrowelt sind ganz neue Bereiche überhaupt erschlossen worden. Das ist wie ein Urwald, den noch niemand vorher betreten hatte, um dessen Verteilung es jetzt geht. Wer kriegt die Rechte drin und dann sind die Kämpfe um intellektuelles Eigentum. Wem gehört welcher Weg dorthin, welches Territorium, welches kann er benutzen. Also das ist durchaus nicht bloß Computer und Werkzeugmaschine, das ist Gentechnologie, das werden Techniken und Gebiete sein, von denen wir im Moment noch Science-Fiction-mäßige Vorstellungen haben, die mit der Hirnforschung zu tun haben, die mit überhaupt mit den Fortschritten der Medizin zu tun haben werden und so weiter und so fort. Das ist, überall zweigen jetzt Themen ab, die ich jetzt nicht machen kann. So, und wichtig ist halt, dass man sich immer klar macht, diese Arbeitsproduktivität ist fast eine Befreiungsbewegung, die zur Versklavung führt. Also diese Dialektik, dieser extreme Gegensatz, der in diesem Prozess steht, das muss man denken können. Dann hat man auch die Triebkraft, die uns zu Sozialisten machen. Weil wir genau verhindern müssen, wollen, dass diese Chance zur Zerstörung ist. Ja, und die Konkurrenz ist eben das, was die Durchsetzung erzwingt. Und zu einer Frage von Leben und Tod, der Unternehmen macht. Deswegen, wenn jetzt unsere Staat und Privatwirtschaft, wenn die wie wild versuchen, Innovationen zu fördern, dann tun sie das deswegen, weil es über Tod und Leben entscheidende Distanztechnologien sind. Diesen Begriff habe ich auch eingeführt, um zu sagen, diese Technologie hat nicht hauptsächlich den Zweck, etwas Bestimmtes zu bewirken am Stoff sozusagen, sondern auf dem Markt. Die hält die Distanz zu den unterlegenen Kapitalen der Welt oder unterlegenen Wirtschaftszonen der Welt. Ne? Deutschland muss technologisch vorne sein. Schwaben an der Spitze. Deswegen exportiert Schwaben mehr Maschinen als die USA. Ich kann es immer nicht glauben, dass es so ist, aber da ist eine Menge Hightech drin. Also deswegen nochmal, die Funktion der Innovation ist die der Distanztechnologie. Und jetzt kommen wir dann schon bald zum angrenzenden, unheimlichen Thema, was auch ein bisschen ich nenne das eine Luxemburg-Situation. Luxemburg galt sehr lange als Zusammenbruchstheoretikerin, die man nicht ganz ernst nehmen muss. Sie ist eigentlich erst in den letzten 10 Jahren wieder ernsthaft als Ökonomin ins Gespräch gekommen. Ein paar Schlagwörter zehren von ihr. Also zum Beispiel Harvey beruft sich auf sie mit seiner Akkumulation durch Enteignung. Etwas, was es zweifellos gibt, was aber nicht erklären kann, was insgesamt auf dem Erdball geschieht. Das Marx'sche Spiel gegen den Harveyschen tragische Schlagwort wäre, klaut doch jeder hier im Raum mal den anderen irgendwas aus der Tasche und guckt dann, ob wir insgesamt reicher geworden sind. Das ist offenbar nicht, das ist offenbar keine Möglichkeit. Aber im Einzelfall funktioniert das fantastisch, ne? Natürlich wird unglaublich viel gestohlen und mit allen, manchmal mit legalen Mitteln, hauptsächlich, aber dann auch mit kriminellen Mitteln. Luxemburg. Was ist Ihre These? Sie ergänzt in der Hinsicht Marx. Das hat man ihr sehr übel genommen. Sie glaubte als Marx-Schülerin genau das Denken von Marx weiterzuführen. Und als das Buch veröffentlicht war, wurde sie von den Marxisten der Zweiten Internationale fast einhellig verurteilt dafür. Ihre These ist, der Kapitalismus kann nur so lang bestehen, solange er vorstoßen kann in vorkapitalistische Verhältnisse. Und gleichzeitig wird er überall diese Verhältnisse aufsaugen und transformieren und zu kapitalistischen Verhältnissen machen, also seine eigene Existenzbedingung aufzehren. Er sägt das permanent an dem Ast, auf dem er sitzt. Man hat sie dann eine Zusammenbruchstheoretikerin genannt, aber ohne zu lesen, dass sie geschrieben hat, das kann allerdings so lange dauern, wie bis die Sonne erkaltet, was bekanntlich ja ein bisschen hin ist. Aber was sicher irgendwann eintritt. Sondern der Gedanke, dieser Gedanke von Rosa Luxemburg, wir haben jetzt in unserer Generation erfahren, dass der sozusagen flexibel gehandhabt werden kann. Was passiert eigentlich, wenn Teile des Weltkapitals aufgrund ihrer Distanztechnologien andere Teile des Weltkapitals, die weiter zurückhinken, zerstören und übernehmen kann? Das ist ein analoger Prozess. Man kann dann sagen, statt nicht kapitalistisch, niederkapitalistisch. Also wenn Hightech-Bereiche, Low-Tech-Bereiche aufzehren oder zunächst versklaven, zu Lohnunternehmen degradieren, bis sie schließlich ausgezehrt sind, dann ist das ein analoger Vorgang. Die Übernahme der vormals staatssozialistischen Vermögen, also der Treuhandkrimi, kann auch damit verglichen werden. Und natürlich das ganz große Drama der letzten 30 Jahre ist hier ganz klein geschrieben, aber das ist ein ungeheurer Vorgang, der leider auch mit Krieg geladen ist, mit potenziellen. Das ist, hier steht das Stichwort Chimerica. Also diese Komplementärsituation zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China.
als China aufhörte mit dem Kommunismus, was er auf den damaligen technischen Möglichkeiten für China möglich war, und infolge der Deng'schen Reformen, gewisserweise Konterrevolution, auch weil eine revolutionäre Errungenschaft eben zurückgenommen wurde, sich übrigens zu genau dem Zeitpunkt, in dem der Neoliberalismus global wurde, zum Weltmarkt geöffnet hat. Und das war also diese Formel, das hatten wir damals gar nicht mitbekommen. Ich habe das von einem spanischen Journalisten dann zum ersten Mal gelesen. Die geheime Formel des Jahrhunderts dann lautet, Deng Xiaoping plus Reaganomics, gleich Globalisierung und Neoliberalismus. Also das sind in gewisser Weise diese beiden Elemente zeitgleich, und es finden ungeheure Umgruppierungen in dem Aufmarsch der Weltkräfte statt in diesem Moment. China wird einen Krieg gegen Vietnam vom Zaun brechen, fast gegen die Sowjetunion. Also China wird zum, ja, zu einer Art von Partner der Vereinigten Staaten. Und jetzt kommen 30 Jahre, in denen die USA die Chance erzwingen, richtig erzwingen, also Moment, der Eintritt Chinas in die Welthandelsorganisation, dem gingen voraus, wie viele Jahre Verhandlungen? Ich meine, es seien 16 gewesen. Weil natürlich die Bedingung, dass die USA Ja sagen, waren, dass China jeden Versuch nationaler Selbstverteidigung ihrer Entwicklungschancen preisgeben sollte und sich einfach öffnen sollte für die überlegenen Kapitale des Westens, USA an der Spitze. China hat sich nicht schlecht verteidigt, aber musste sehr, sehr viel zugeben. Als am Beginn dieses Jahrhunderts China dann endlich eintrat, wann war das, 2001 oder wann sind sie eingetreten? Ich meine so, das war also noch gar nicht lange her. Da hat die westliche Linke unison sicher auch gesagt, die haben kapituliert. Was ist aber dann passiert? Ich beschreibe das in dem Buch als Herr-Knecht-Dialektik, frei nach Hegel, dass zwar der Knecht die Scheißarbeit machen muss für den Herrn, seine Umwelt, seine Naturgüter, seine Menschen preisgeben muss für die Ausbeutung, aber es wandern jetzt die produktiven Fähigkeiten Stück um Stück auf ihn herüber. Und was jetzt ökonomisch noch mehr ist, innerhalb von 10 Jahren verwandelt sich der ausgebeutete Knecht in den Financier seines Herrn. Das ist übrigens auch in der Antike schon passiert. Aber zunächst einmal, noch einmal, am Beginn war das so, das Schlüsselgeheimnis war das Wort Wertschöpfungskette. Ich habe dann das Wort ab eingefügt, oder das Partikel ab, Wertabschöpfungskette. Also man schätzte damals, dass vielleicht 95% des in China geschaffenen Mehrwerts in den USA realisiert wurde. Das war also fast hoffnungslos, aus diesem winzigsten Element etwas zu machen. Und in dem Fall kann man sagen, es gibt auch ein Gesetz der großen Zahl, was auf interessante Weise ein Paradox hervorbringen kann. China hat sich eben auf diese Weise, jetzt brauche ich das ja nicht mehr erzählen und nicht rekonstruieren, in meinem Buch ist das nochmal, ist das gemacht, hat sich zum, ist in diesen 10 Jahren zum größten Wirtschaftsgebiet geworden, die größte Wirtschaftsmacht im Moment, auch wenn der Pro-Kopf-Anteil am Bruttoinlandsprodukt weit, weit unten ist, der Lebensstandard noch weit unten ist. Die Löhne in China bewegen sich auf, in USA abwärts. In den USA spricht man seit einigen Jahren vom China des Westens. Das sind dann bestimmte Staaten in dieses sehr differenzierten Landes USA. Also Tennessee zum Beispiel ist ein China des Westens. Und ich glaube, VW hat dann dort ein Werk gebaut. Und als die Stundenlöhne von $16 anboten, kriegten sie, ich habe das im Buch genau die Zahlen, aber sie kriegten glaube ich 50.000 Bewerbungen für 3.000 Plätze oder so ähnlich, von Leuten, die vorher in den jetzt deindustrialisierten Zonen der klassischen Automobilindustrie das drei- oder vierfache verdient hat, die jetzt rausreißen mussten ihre Familien, aus ihre Kinder und alles 1500 Kilometer wegziehen mussten und zu einem Drittel des Lohns. Ja? Also das ist schon ein dramatischer Punkt und das ist uns, glaube ich, in der Gewerkschaftsfreie sagt. Ne? In, einige wissen vielleicht sogar, wie das heißt, ich habe vergessen, steht in meinem Buch. Also das, diese Chimerika. Die Chimerika ist in gewisser Weise eine ungeheuerliche Realität. Und, aber es ist zugleich ein Gleichnis für eine Realität, die auch ganz woanders passiert, die überall auf dem Globus passiert. Es ist einmal das Gleichnis für die Expansion des Kapitals. Das Kapital macht eigentlich jetzt erst das, was Marx und Engels, diese Prophetenträumer, glaubten, 1847 hat Marx das geschrieben, 1848 ist dann rausgekommen, das Kommunistische Manifest. Von wegen war damals das Kapital in allen Ländern, hat sich überall einheimisch gemacht, hat überall der einheimischen gewachsenen Produktion den Boden unter den Füßen weggezogen, hat überall Produktion und Konsum und Lebensweise kosmopolitisch gestaltet, wie es im Manifest steht. Als das geschrieben wurde, waren vielleicht 5% der Briten Lohnarbeiter. Geschweige denn in Indien oder in China oder und so weiter und so fort. Also das ist eine, wie ein Traum der Zukunft. Und jetzt liest es sich wie eine Beschreibung dessen, was ist oder was gerade wird. Also das ist gleichnishaft und doch real. Das ist der Schauplatz der Luxemburg-Situation. Einer gigantischen Expansion von Kapitalismus, die aber jetzt sozusagen auf neue Weise Widersprüche akkumuliert, die die Situation ungeheuer gefährlich machen. Es reicht mir die Zeit nicht, um sehr viel mehr Gescheites zu machen. Meine Dreiviertelstunde ist rum. Aber ein Wort noch zum Krieg. Also nachdem mein Buch fängt an mit dem Vergleich der großen Krise von 29 folgende mit der jetzigen. 29 folgende, das wissen auch nicht alle mehr, aber hier, weil das jetzt wahrscheinlich alle wissen, hat dann den New Deal als Gegenbewegung, als Versuch, die Krise unter Kontrolle zu kriegen, in den USA hervorgerufen. Der New Deal konnte auch einiges machen. Wie heißt dieser grandiose Film? Ist das die Früchte des Zorns? Oder welcher ist das, wo man sieht, wie die Arbeitslosen durch die USA ziehen und dann in der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme endlich unterkommen? Also da kriegt man so ein Gefühl dafür, was das für eine Zeit war. Schrecklichster Not. Schrecklichster Not. Die Krise wurde erst durch den Zweiten Weltkrieg beendet. Das ist eine gnadenlose Erkenntnis. Die jetzige Situation, überall flackern Kriege auf, kriegsartige Szenarien, überall sind Aufmerksamkeiten. Und Chimerika kommt jetzt an den Punkt, wo die USA nicht weitermachen können wie bisher. Bisher haben sie nochmal, sie konnten Krieg führen in Irak und Afghanistan, also Kanonen brauchten sie, und gleichzeitig mehr Butter geben bei die Fische. Das heißt, Konsum fördern. Der Konsumanteil am BIP ist während der Kriege gestiegen. Enorm gestiegen in den USA. Aber gleichzeitig ist die Verschuldung der USA enorm gestiegen. Ja. Und diese Möglichkeit der Verschuldung stößt an ihre Grenzen. Ja? Das ist eine Art, weiter geht das nicht. Für China heißt es aber auch, die Möglichkeit, diesen Pennern dort alle Konsumgüter, die sie nur wollen, zu liefern und selber die Bevölkerung so allmählich, sie haben ja noch, glaube ich, wie viel haben sie noch in Reserve auf dem Land? Ist es noch eine halbe Milliarde oder bloß noch 300 Millionen oder 250 Millionen? Es ist jedenfalls noch einiges in Reserve. zum ersten Mal seit Beginn letzten Jahres überwiegt die Stadtbevölkerung die Landbevölkerung. Also das, jedenfalls, dieses Verhältnis, was so lange gewissermaßen die Welt im Griff und in Ruhe, auch in relativer Ruhe gehalten hat, dieses Verhältnis kommt an seine Grenze. Jetzt wird es Konkurrenz. Und sofort wehren sich die Kriegsszenarien. Die USA nehmen Japan und bringen es in Stellung gegen China. China plötzlich verträgt sich mit Südvietnam, mit Südkorea, lässt seinen nordkoreanischen Stammpartner sozusagen im Schatten stehen. Es reorganisieren sich, also es bereitet sich ein neuer Aufmarsch vor. Es ist also mit Kriegsgefahr geladen. Bisher konnte man davon sprechen, ich mache den Unterschied in meinem Buch, gestützt auf Rainer Rillings Imperialforschungen, wenn auch ein bisschen über seine These hinaus zielend noch. Legitim, ne? Dass nämlich ein großer Teil, dass nämlich der klassische Imperialismus eigentlich bis zu einem gewissen Grad Platz gemacht hatte, dem, was ich nenne, das Imperium des transnationalen Hightech-Kapitalismus. Die Überlegung ist eigentlich ganz einfach. Die dominanten Akteure des Weltkapitalismus sind die Transnationalen. Ja, klar? Egal, wisst ihr, dass von den DAX-Betrieben nur 30% in deutscher Hand sind? Also 70% sind nicht in deutscher Hand. Das ist international, das Kapital. Und so sind auch viele dieser Betriebe inzwischen zusammengesetzt. Das heißt, die haben immer noch einen nationalen Stützpunkt, aber gleichzeitig sie haben die Möglichkeit, den Nationalstaaten auszuweichen, die können sie nicht mehr regulieren, weil sie irgendwo finden sie die Möglichkeit, einen anderen Teil ihrer weltweit verstreuten Anlagen bestimmte Vorgänge rechnerisch zu verschieben und dadurch zum Beispiel Steuergesetzen und so weiter auszuweichen. Wir kennen das alles. Ja. Ja, diese transnationalen Kapitale, die nicht eindeutig zu Nationalstaaten zuordnenbar sind und die eigentlich den Nationalstaat vorführen, dass der weitgehend auch ohnmächtig wird ihnen gegenüber, der kann nichts gegen sie tun. Und auch gegen die nationalen Gewerkschaften. Denn dann legt dann die Produktion einfach woanders hin, für lange Zeit. Diese haben ein gemeinsames Interesse. Die intellektuellen Eigentumsrechte müssen global geschützt sein, notfalls mit Kriegen. Und es müssen global die Sicherheit der Seewege und der anderen Handelswege geschützt sein. Und es muss das Kapitaleigentum geschützt sein, wo es investiert ist. Und für all das führt man Krieg in irgendeiner Form, aber einen neuen Typus von Krieg. Es ist kein Krieg, der wie der klassische Imperialismus sozusagen territoriale Eroberungen vorhat, sondern eher fast schon wie eine zivilisatorische Mission des Kapitals, das juristisch, politisch. Ja, ja, genau das, genau das. Also das sozusagen besser durchzusetzen. In dem Fall spreche ich davon, das ist Imperium des transnationalen Hightech-Kapitalismus. Das ist imperial, aber das ist etwas anderes als US-Imperialismus. Nun ist die USA aber haben eine Sonderrolle, sie sind der Hegemon. Sie sind sozusagen einfach die stärkste Macht. Sie sind der geborene Weltpolizist nach dem Ausscheiden der Sowjetunion. Es gibt keine Macht, die ihnen rein militärisch das Wasser reißen könnte. Und dieser Hegemon hat eine Doppelfunktion. Einerseits macht er sich wenn man so will, der Erste und dergleichen, das ist das Imperium des Hightech-Kapitalismus. Er hat also Verbündete oder Befreundete oder korrekt in Beziehung stehende, abgestufte Verhältnisse zur übrigen Staatenwelt. Und gleichzeitig, dadurch, dass er dieser Primum inter pares, der Erste und dergleichen ist, kann er das ständig ausnützen, um die Regelsysteme und alles, worum es geht, zu seinen Gunsten zu modifizieren. Ja, das ist sozusagen ein Gerangel. Es gibt also immer noch einen etwas verstümmelten und halb sich hervortrauenden US-Imperialismus, der mit der Rolle aber der Hegemon innerhalb des Imperiums des transnationalen Kapitals zu sein, kollidiert in gewisser Maßen. So, das würde die Situation beschreiben. Und die Analyse müsste jetzt weitergehen und prüfen, ob das eigentlich auch dieses Verhältnis jetzt an einen Punkt gekommen ist, wo es so nicht mehr ohne weiteres weiter existiert. Dann würde es wahrscheinlich sehr gefährlich. So, blöd, dass ich jetzt mit sehr gefährlich ende, ne? Lass mich jetzt mal drüber reden. Okay.
Ja, genau, das ist eine gute Idee. Da, wo möglich, bitte macht die Fenster, Klammer, noch weiter auf. Ich würde jetzt Wortmeldungen dran nehmen. Ich bitte euch, wenn ihr euch meldet, euch euren Namen zu sagen, damit ich euch auf die Liste schreiben kann und euch möglichst sozusagen kompakt zu fassen, damit ich auch möglichst viele Leute dran nehmen kann und Wolf auch nochmal darauf eingehen kann, was ihr denn gefragt und gesagt habt. Ich habe Ralf hinten gesehen. Dann sag mir deinen Namen bitte.
Herbert.
Dann hier vorne.
Peter.
Peter. Dann, ja?
Arvid.
Ja. Habe ich einen ja, Christian. Habe ich niemanden übersehen? Okay, dann fange ich mal mit dieser Liste an. Ralf, du bist der Erste.
Ja, ich bin Gesamtbild, inklusive das Gefährlich, was da gemalt worden ist, im Grundsatz nicht zustimmen. Ich würde höchstens am Schluss vielleicht sagen, dass bei diesem Imperium des Hightech-Kapitals oder des Kapitalismus vielleicht die Rolle des Imperialismus im engeren Sinne schon noch darüber gewichten würde, weil da glaube ich schon, auch wenn man sich die Kriege als Imperium anguckt, sozusagen die Rolle der Geopolitik, das wäre aber eigentlich ein anderes Thema. Also, ich würde zu drei Punkten,